Ich möchte heute über ein paar Verse sprechen, die im Buch des Propheten Jesaja stehen, und zwar im 40. Kapitel, die Verse 25 bis 31. Jesaja, Kapitel 40, 25 bis 31. Da heißt es: Mit wem denn wollt ihr mich vergleichen, dem ich gleich wäre, spricht der Heilige? Hebt zur Höhe eure Augen empor und seht, wer hat diese da geschaffen? Er, der ihr Heer hervortreten lässt nach der Zahl, ruft sie alle mit Namen. Vor ihm, reich an Macht und stark an Kraft, fehlt kein einziger. Warum sagst du, Jakob, und sprichst du, Israel? Mein Weg ist verborgen vor dem Herrn, und meinem Gott entgeht mein Recht. Hast du es nicht erkannt? Oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht und ermattet nicht. Unergründlich ist seine Einsicht. Er gibt dem Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Jünglinge ermüden und ermatten und junge Männer straucheln und stürzen. Aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und ermüden nicht. Ihr Lieben, ich empfinde dieses Wort aus dem Jesaja-Brief als eines der schönsten Stellen der Bibel. Eine der ergreifendsten Stellen, die wir kennen. Es ist zum Großteil dieses Wort eine Selbstoffenbarung Gottes. Er stellt sich selbst den Menschen vor, er stellt sich selbst seinen Volk vor. Und ich denke, dass so wie er sich seinem Volk vorstellt, auch wir sozusagen diejenigen sind, denen es gilt, was er hier sagt. Denn alles, was Gott über das Volk, dem Volke Israel offenbart, ist ja auch eine Offenbarung an uns Menschen. Denn dazu ist das Volk Israel ja erwählt worden, dass es ein Zeuge ist für den lebendigen Gott. Und deswegen müssen wir auf dieses Zeugnis hören, das Gott sozusagen gegeben hat denen, die er als sein Volk erwählt hat. Nun, dieses Wort, ihr Lieben, wird dann erst so richtig lebendig, wenn wir auch kurz verstehen, in welcher Situation es gesprochen wurde. Jesaja spricht dieses Wort hinein in die Situation des Volkes Israel, das in einer extremen Situation ist. Israel befindet sich in der babylonischen Gefangenschaft. Und sie sind dort in der Fremde. Und es ist so, dass sie schon merken, dass diese Zeit nicht vergeht in der Gefangenschaft. Sie wird immer länger und immer länger und immer länger und die Jahrzehnte vergehen. Und sie fangen an in ihrem Herzen mit einer Anklage gegen Gott. Und das ist verständlich. Sie sagen zu Gott, dass sie den Eindruck haben, er hat uns vergessen. Er hat, ja, es gibt so viele Verheißungen, die sie bekommen haben, auch in dieser Zeit, was Gott tun würde und was er handeln würde, aber es geschieht nicht. Er hat unsere Wege vergessen. Er hat unser Geschick vergessen. Sie fallen in Resignation, in Verzweiflung. Sie werden müde. Sie werden matt. Sie spüren ihre Ohnmacht. Und ihr Lieben, das ist sozusagen diese Situation, die der Boden ist, auf den dieses Wort hineinfällt. Und ihr Lieben, wie sehr können auch wir uns ja oft identifizieren mit dieser Situation des Volkes Israel, die hier natürlich extrem ist und schwierig ist, aber doch kennen wir doch auch aus unserem Leben diese Situationen, wo wir Perioden haben, wo wir den Eindruck haben, Gott hat uns vergessen. Gott hat uns vergessen. Denn die Situation, in der wir oft stehen, ist mühsam und sie ändert sich nicht. Und wir haben vielleicht schon viele sehr schöne Verheißungen bekommen, aber wir sind schon aufgrund der Länge der Zeit ein bisschen immun gegen manche schöne Verheißungen, weil sie gar nicht eingetroffen sind. Und dann ist man schon ein bisschen, manchmal sogar aggressiv, wenn man sie wiederhört und wiederhört und wiederhört. Das gibt es, und das war auch beim Volk Israel. Sie haben von Gott so wunderbare Verheißungen auch in der Gefangenschaft bekommen, was Gott alles tun würde, aber es ist nichts passiert. Und da nützt nichts, wenn man immer wieder und immer wieder, manchmal in solchen Situationen, natürlich nützt es was, aber man hat so das Empfinden, man wird ein bisschen auch sozusagen immun. Und dann kommt Resignation, dann kommt Enttäuschung, dann kommt Anklage. Und in diese Situation hinein, die beim Volk Israel extrem war, spricht Gott. Und was mich hier sehr bewegt in dieser Antwort, die Gott gibt dem Volk Israel, ist, dass sie anders ausfällt, als man vermuten würde. Nämlich, oft ist es ja dann so, dass ein Prophet oder wie auch immer, dann in einer solchen Situation die schon gegebenen Verheißungen wiederholt, so wie ich das vorhin gesagt habe. Dass er sie in Erinnerung ruft und sagt, ich habe doch gesagt, das und das und das wird geschehen, das und das werde ich machen, das und das soll werden. Und hier hören wir eine andere Antwort. Das, was Gott hier dem Volk Israel vor Augen stellt, sind nicht jetzt Verheißungen, die er gegeben hat, was in der Zukunft geschehen wird, dass sie nach Hause kommen werden, dass sie wieder im Lande wohnen werden, dass er unter ihnen wohnen wird und so weiter und so fort, was es ja vieles solche Verheißungen gibt im Alten Testament, sondern er macht es hier anders. Die Antwort besteht darin, dass er das ganze Augenmerk des Volkes auf sich richtet und sagt, schaut doch einmal mich an. Schaut doch einmal auf mich. Und der erste Satz, den hier also Gott spricht, es ist eine Selbstoffenbarung, heißt, mit wem, Vers 25, mit wem wollt ihr mich vergleichen, dem ich gleich wäre? Schaut doch einmal auf mich. Gibt es denn in diesem gesamten Universum, in allem, was überhaupt existiert, gibt es da ein göttliches Wesen, das mir gleich wäre? Er lenkt die Aufmerksamkeit des Volkes auf die Unvergleichbarkeit seiner Existenz. Er nimmt ihre Aufmerksamkeit gefangen darauf, dass er sagt, schaut doch einmal, wer ich bin. Und indem er diese Aufmerksamkeit auf sich lenkt, sagt er, ich bin doch derjenige, der dieses ganze Universum geschaffen habe. Ich bin doch derjenige, der das alles, was ihr da seht, geschaffen hat. Hebt eure Augen empor und seht, schaut da in dieses Universum, das vor euren Augen ist. Ich bin es, der das alles geschaffen hat. Ich bin es, der das alles geschaffen hat. Und wenn ihr das nur im Blick bekommt, dann werdet ihr doch erkennen, welche Kraft welche Stärke, welche Macht dahinter steht, dieses ganze Universum zu erschaffen. Das, was an Botschaft durchzuhören ist, ist doch dies: Wenn ich die Kraft habe, die Macht habe, dieses Universum zu erschaffen, ist es doch völlig absurd, zu denken, ich hätte zu wenig Kraft, euch in eurer Situation zu retten und herauszuhelfen. Denn das war ihre Anklage. Sein Arm ist zu kurz. Er denkt nicht an uns. Er hat vielleicht gar nicht die Möglichkeit. Er ist auch ohnmächtig und kann uns nicht helfen. Und Gott begegnet dieser Anklage nicht mit neuen Verheißungen, sondern zunächst einmal mit dem Blick auf ihn. Schaut doch auf das, was ich geschaffen habe, dieses gesamte Universum. Es ist etwas, was sozusagen in seiner Größe, in seiner Dimension so geartet ist, dass ihr schon allein von der Betrachtung des Universums erkennen könnt, dass ich geschaffen habe, dass mir nie die Kraft ausgeht. Und dass ich nie ohnmächtig sein werde, irgendeiner Situation gegenüber, in der ihr seid. Eure Anklage ist völlig fehl. Es ist absurd, was ihr denkt. Ich sage es jetzt mal mit meinen Worten. Und er geht dann weiter, indem er, und jetzt redet dann der Prophet weiter, der dann so spricht: Hebt zu Höhe eure Augen empor. Wer hat das alles geschaffen? Ich habe das geschaffen. Und dann heißt es: Er, der ihr Heer hervortreten lässt nach der Zahl, ruft sie alle mit Namen. Vor ihm, reich an Macht und stark an Kraft, fehlt kein einziger. Das ist so wunderschön, wie nun der Prophet im Namen Gottes diesen Gedanken sozusagen weiterführt unter der Offenbarung Gottes. Und er sagt dem Volk: Schaut doch, er, dieser Gott, der das Universum geschaffen hat, er lässt alle Sterne hervorrufen. Ohne gleich ihrer Zahl, so viel sie auch ihrer sind. Und er ruft sie alle mit Namen. Das vorletzte Lied, was wir gesungen haben, da kam das auch vor. Er nennt alle Sterne mit Namen. Er ruft sie alle bei dem Namen. Und damit vergleicht der Prophet diesen unvergleichbaren Gott mit einem Heerführer, der einen Appell veranstaltet. Das ist der Vergleich. Er lässt die Sterne alle erscheinen. So wie der Kommandant die Soldaten zum Appell holt. Er lässt sie alle erscheinen. Alle. Nach ihrer Zahl. Und er ruft sie alle bei ihrem Namen. Das ist ein wunderbarer Vergleich. Und mit diesem Vergleich will sozusagen Gott dem Volk Israel drei Dinge deutlich machen. Allein mit diesem Vergleich. Er will zuerst einmal sagen: Seht doch einmal. Jeder einzelne Stern, jeder einzelne Planet, alles, was ich da geschaffen habe, wo auch immer es sich befindet, sie stehen alle unter meiner Herrschaft. Was ich befehle, geschieht. Das ist Kraft. Sie müssen alle zum Appell, sozusagen. Wenn ich sie rufe, es geht immer um die Kraft Gottes, um die Stärke Gottes, um die Majestät Gottes, die er seinem Volk, das da so verzagt ist, vor Augen führen möchte. Sie treten alle hervor. Sie stehen alle unter meiner Herrschaft. Kein einziger von den Sternen kann sich von mir trennen und ein Eigenleben darf führen. Oder einen eigenen Anspruch. Alle sind sie unter meiner Herrschaft. Und ihr Lieben, das muss man auch noch einmal hören unter dem Zusammenhang der Situation des Volkes Israel. Warum? Israel befindet sich in der babylonischen Gefangenschaft. Und in der babylonischen Gefangenschaft sind sie konfrontiert in einem sehr starken Ausmaß mit der Götterwelt der Babylonier. Und die Götterwelt der Babylonier, die höchsten Götter waren die Sterne. Und er sagt ihnen auch: Nicht die Sterne der Babylonier, die Götter, die ihr anbetet, haben sozusagen mich besiegt, sagt Gott, weil nämlich das Volk Israel von den Babylonern besiegt wurde. Jerusalem wurde zerstört durch die Babylonier. Es schaut so aus, wie wenn die Götter der Babylonier gesiegt hätten. Und Gott sagt ihnen, schaut doch diese Sterne an. Sie stehen unter meiner Herrschaft. Sie sind keine Götter. Sie haben keine Macht. Sie können nicht über mich siegen. Sie sind nur Geschöpfe. Unter meiner Herrschaft. Sie müssen antreten, wenn ich sie rufe. Und das ist sozusagen etwas, was von größter Bedeutung ist, auch für Israel in dem Auseinandersetzung mit der anderen Religion, mit der sie konfrontiert sind. Zu sagen, ich bin der Herr, diese Götter, die sie anbeten, das sind keine Götter. Das sind bloß Lampen, das sind bloß Gestirne. Die stehen unter meiner Herrschaft. Sie tun, was ich möchte. Und damit zeigt er seinem Volk wieder die Größe seiner Macht, seiner unvergleichbaren Macht. Es gibt nichts in dem ganzen Universum, das ihm irgendwie das Wasser reichen könnte. Und das Zweite, was er hier offenbart mit dem, sie kommen alle nach ihrer Zahl. Ihr Lieben, das heißt, kein einziger Stern wird von Gott vergessen. Und da mag er noch so fern sein in diesem Universum, und wir heute wissen ja noch viel mehr von der Größe des Universums, als man es damals wusste, damit wird dieser Vergleich noch größer von uns. Nicht der kleinste Stern, der kleinste Planet irgendwo in diesem unglaublichen Weltall ist von Gott vergessen. Wenn er sie hervorruft, jetzt der Vergleich, dann müssen sie alle kommen, alle, alle. Und niemand wird vergessen. Kein einziger Stern ist so unbedeutend, dass Gott sagt, ich vergesse ihn. Und deswegen sagt er auch, ich kenne sie alle mit Namen. Und das sagt, ich kenne sie. Es ist nicht so, weil so viele Milliarden sind, da entschwinden mir einige. Und da kann ich mich nicht mehr erinnern an sie. Und ich weiß auch gar nicht mehr, wo sie sind. Sondern Gott sagt, ich kenne sie alle mit Namen. Und das heißt, ich weiß genau um sie Bescheid. Und sie können sich von mir gar nicht verstecken. Ich kann sie auch gar nicht vergessen. Hört ihr die Botschaft an das Volk, die damit verbunden ist? Ich kenne euch alle mit Namen. Wenn ich sogar die Sterne, alle diese Milliarden mit Namen kenne, wie sollte ich euch vergessen? Wie sollte ich euch vergessen? Ist doch grotesk, wenn man daran denkt, an dieses gewaltige Universum, und er alle kennt sie mit Namen. Das heißt, er weiß über das Geschick jedes Einzelnen genau Bescheid. Und jetzt kommt in dem Verlauf dieses Textes das Wort, ja, warum, wenn das so ist? Wenn ihr seht an der sozusagen Größe auch dessen, was im Universum vorhanden ist, und wie meine Kraft, wie sehr ich die Gestirne kenne, wie sehr sie unter meiner Herrschaft stehen, wie sehr ich keines vergesse. Wie könnt ihr dann auf den Gedanken kommen zu sagen, der Herr hat meine Wege vergessen und mein Recht geht an ihm vorüber? Wie könnt ihr auf die Gedanken kommen? Ich versuche das ein bisschen so salopp zu sagen, weil ich glaube, das ist sozusagen der Hintergrund, wie diese Botschaft des Jesaja an das Volk herankommt. Wie könnt ihr so absurd denken, dass Gott eure Wege vergessen könnte? Wie könnt ihr so weit sein, dass ihr sagt, dass ich, euer Gott, der euch geschaffen habe, dass ich derjenige bin, der euch in irgendeiner Weise nicht mehr wüsste, wie es euch geht. Oder ich nicht mehr dafür sorgen würde, dass euer Recht, und das ist zunächst einmal gemeint das Lebensrecht, dass euch das Lebensrecht abhanden kommen würde, weil ich euch vergesse. Das ist absurd. Das sagt jetzt nicht Gott, sondern das sage ich, ja, so als Verstärkung. Aber das steht im Hintergrund. Es ist grotesk, das zu denken. Ihr Lieben, in diesem Teil, wo es heißt, dass er das Universum erschaffen hat, Da verwendet er auch in der hebräischen Sprache das Wort bara. Bara heißt das Wort erschaffen, und das ist nur im Zusammenhang mit etwas, was Gott erschaffen hat. Es gibt mehrere Worte für erschaffen, wo Menschen etwas erschaffen, aber wenn Gott etwas erschafft, verwendet er nur dieses Wort bara. Und das heißt im Grunde genommen etwas aus dem Nichts hervorbringen. Seine Kraft besteht nicht nur darum, dass er einen vorhandenen Stoff zu etwas anderem macht und etwas erschafft daraus, sondern seine Kraft ist so groß, dass er aus dem Nichts etwas erschafft. Und interessanterweise, wenn Gott sozusagen davon spricht, dass er sein Volk erschaffen hat, verwendet er denselben Begriff. Auch die Entstehung des Volkes Israel ist eine Schöpfung aus dem Nichts. Das heißt, es ist ein großes Wunder, genau dasselbe, was sozusagen dieses Handeln Gottes hinter dem Universum, das er aus dem Nichts geschaffen hat, dasselbe ist auch bezogen auf das Volk Israel. Und Gott sagt, ich, der ich die Welt geschaffen habe, das Universum, und ich, der ich euch als mein auserwähltes Volk geschaffen habe, ich sollte euch vergessen? Das ist unmöglich. Das ist fast wie eine Beleidigung. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir so in dieser Kategorie auch manchmal nachdenken, wenn wir Gott anklagen, was wir da eigentlich tun. Mit welchem Gott wir da eigentlich sprechen. Wie, ich sage es einmal ganz jetzt so leger, wie lächerlich es manchmal ist. Aber sagen wir es besser, wie grotesk es ist. Nicht lächerlich, ist vielleicht nicht das richtige Wort. Wenn wir Gott vorwerfen, er hat meine Wege vergessen. Er denkt mir nicht an mich. Und dann geht es weiter und sagt, ja, sagt einmal, wisst ihr denn nicht? Habt ihr denn nicht gehört? Er, der Ewige, der das ganze Universum geschaffen hat, er hat auch die Enden der Erde geschaffen. Und er sagt damit, ja, sagt einmal, wisst ihr denn nicht, dass es unmöglich ist, dass ich euch vergessen könnte? Dieses Wort hier in der Mitte, wo es heißt, hast du es nicht erkannt oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde. Und damit, wenn ich das so sage, die Frage, die steht, habt ihr komplett vergessen, wer ich bin? Ihr Lieben, das hat mich sehr getroffen, so diese Art von Fragestellung, wenn so manchmal so ein bisschen ein Zweifel und ein Unmut über Gott kommt oder irgendetwas, wo ich mir denke, warum greift er denn nicht ein und. Dass ich dieses Wort höre, habe ich komplett vergessen, wer Gott ist? Ist diese Fragestellung, diese Haltung, ist die wirklich gerechtfertigt vor Gott, dass ich ihm vorwerfe, dass er meine Wege vergessen hat? Habt ihr komplett vergessen, wer ich bin? Oder anders gesagt, seid ihr vollständig blind dafür, wer ich bin? Seid ihr vollständig verblendet? Also habt ihr nicht gehört, habt ihr nicht verstanden? Er, der Schöpfer des Universums ist, er ist auch der Schöpfer der Enden der Erde, so heißt es hier. Er ist auch der Schöpfer der Enden und der Erde. Und das heißt ja das. Er, der dieses ganze Universum geschaffen hat, er hat sozusagen auch diese Erde geschaffen, und zwar alles in dieser Welt. Bis an die Enden der Erde steht alles unter seiner Herrschaft. Das heißt, es gibt kein einziges Fleckerl auf dieser Erde, das nicht unter seiner Herrschaft steht und wo er mit seiner Hand nicht hinreicht. Und er sagt, ihr liebes Volk, wo immer ihr euch auf der Welt befindet, und da im hintersten Winkel in der babylonischen Gefangenschaft, denkt ihr, ich komme da nicht hin? Dort hört meine Herrschaft irgendwie auf? Ich bin doch der Herr bis an die Enden der Erde. Alles steht unter meiner Herrschaft. Und so in dieser Art und Weise versucht sozusagen Gott sich selber vorzustellen. Das ist die Antwort, die er dem Volk gibt, indem er sagt, schaut doch auf mich, schaut doch auf meine Größe, schaut doch auf das, wie ich mich euch offenbare, wer ich in Wirklichkeit bin. Und wenn ihr seht, mit welchem Gott ihr es zu tun habt, dieses Kapitel ist überschrieben in manchen Bibeln, die Unvergleichbarkeit Gottes. Wenn ihr seht, wie unvergleichbar ich bin, dann ist es wirklich grotesk, wenn ihr denkt, ihr könnt euch nicht auf mich verlassen. Und dann in diesem Text geht der Verlauf so weiter, dass es dann heißt, er ermüdet nicht und ermattet nicht und unergründlich ist seine Einsicht. Und jetzt kommt sozusagen es in diese Richtung, dass er sagt, wenn dieser Gott diesen Himmel und diese Erde erschaffen hat und seine Kraft dahinter ist, wenn er selber einer ist, der nie ermüdet, dessen Kraft nie ausgeht, dann ist er auch der, der euch, die ermüdet und denen die Kraft ausgibt, seine Kraft schenkt. Das ist die Folgerung. Er ermüdet nie. Seine Kraft geht nie aus. Seine Einsicht ist so unergründlich, so tief, dass kein Mensch sie ergründen könnte. Seine Übersicht, seine Weisheit, seine Erkenntnis, alles sozusagen, was in ihm ist, ist so tief, dass es ein Mensch nie ergründen könnte. Wie sollte dieser Gott euch vergessen? Das ist immer der Hintergrund, ja? Wie ist es überhaupt möglich zu denken, dass dieser allmächtige Gott, der auch euch geschaffen hat, ihr seid ja auch sein Geschöpf, so wie die Gestirne und die Sterne Geschöpfe Gottes, wenn er sie nicht vergisst, wie sollte er dann euch vergessen? Es ist geradezu unmöglich. Er ermüdet nie, weil er ist immer in Aktion. Auch wo es um die Sterne geht, um die Bahnen der Sterne, er ist immer in Aktion. Er ist nie in einer Situation, wo er schläft oder wo er nicht hinschaut oder wo ihm die Kraft ausgeht und er kann nicht mehr, weil es zu viel ist. Und darum fügt dann der Prophet hinzu und sagt dann in den nächsten Versen, er gibt den Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Jünglinge ermüden und ermatten und junge Männer straucheln und stürzen. Wenn er nicht müde wird, ihm die Kraft nie ausgeht, dann könnt ihr euch darauf verlassen, dass er euch Müden immer genug Kraft gibt, diesen Weg zu gehen, um den es in eurem Leben geht. Ihr Lieben, das ist sozusagen das, was jetzt den Israeliten in dieser Situation am wichtigsten ist. Nicht nur große Versprechungen für die Zukunft, die auch wichtig sind, sondern Kraft jetzt heute zu leben, unter den Bedingungen, in denen sie leben müssen. Und Gott sagt, denkt doch an mich, ich habe genug Kraft, euch, die ihr müde seid wegen eurer Ratlosigkeit, wegen eurer Resignation, wegen eurer Enttäuschung, wegen der noch nicht vorhandenen Erfüllung von Verheißungen, vielleicht auch von manchen nicht erhörten Gebeten, ihr seid müde geworden. Und das ist sozusagen etwas, was durch die Situation gekommen ist. Aber ich habe Kraft genug, mein Arm ist nicht zu kurz, wie er es an anderen Stellen sagt, euch mit all dem an Kraft zu versorgen, das ihr braucht, die ihr braucht, um in dieser Weise zu leben und mit Zukunft und mit Freude und mit Hoffnung zu leben. Und er sagt, es stimmt schon, Jünglinge straucheln, junge Männer ermatten. Und das ist auch ein Hinweis übrigens auf die Situation, die sie vorher erlebt haben. Die jungen Leute waren die Soldaten. Die haben Jerusalem verteidigt. Und sie haben gekämpft gegen die Babylonier. Und sie sind gefallen. Sie sind gestrauchelt. Sie sind müde geworden. Deswegen dieser Einschub, ja, der hat auch diesen Hintergrund, weil sonst denken Sie, wie kommt er jetzt auf dieses Vergleich? Aber das ist ein Bild. Ja, das ist wahr. Aber das, was noch mehr Gültigkeit ist, ist nun dieses letzte schöne Wort, das dann hier der Prophet sagt, die aber auf den Herrn hoffen, die aber, die auf den Herrn harren, ist in anderen Übersetzungen, denen schenkt er neue Kraft. Die werden auffahren mit Flügeln wie Adler. Die werden laufen und nicht matt werden. Also, es stimmt schon, wir werden oft müde, wir werden oft matt, auch oft wegen unserer eigenen Sündhaftigkeit. Aber die auf den Herrn harren, das ist jetzt der große, sozusagen, Ergebnis dieser Selbstvorstellung, wo sagt, schaut auf mich und wenn ihr mir, der ich mich jetzt euch vorgestellt habe, wer ich wirklich bin, welche Kraft in mir ist, welche Gedanken in mir sind, welche Unmöglichkeit es mir in mir ist, euch zu vergessen. Ihr Lieben, wenn ich euch vergessen würde, dann würde ich aufhören, Gott zu sein. So würde ich das zusammenfassen. Wenn ich euch vergessen würde, würde ich aufhören, Gott zu sein. So unmöglich ist es. So versucht er das auch sozusagen darzustellen. Und er sagt, die auf mich harren, hoffen. Was heißt das? Es heißt, die, am besten gefällt mir die Formulierung für harren, die nicht aufhören. Also, diejenigen, die nicht aufhören, in jeder Situation ihres Lebens, so negativ sie auch sein mag, die nicht aufhören, sich von Gott zeigen zu lassen, wer er wirklich ist. Das ist das Erste. Die nicht aufhören, sich von Gott offenbaren zu lassen, sagen zu lassen, zeigen zu lassen, wer er wirklich ist. Die nicht aufhören, ihre Häupter zu erheben, zu ihm hin, so wie es am Anfang heißt, und sich von ihm überzeugen lassen, wer dieser gewaltige Gott ist. Und deswegen nicht aufhören, ihm zu vertrauen. Deswegen nicht aufhören, die Karte ihres Lebens vollkommen auf diesen Gott zu setzen. Die nicht aufhören, wie auch ihre Situation sein mag, wie schlimm sie auch sein mag, wie ohnmächtig wir auch manchmal sind, bis in unseren Dienst hinein, trotzdem nicht aufhören, sich von diesem Gott beeindrucken zu lassen und zu sagen, Herr, ich halte fest an dem, wer du bist. Und weil du selber dich nicht verleugnen kannst, glaube ich, dass du dich auch so erweisen wirst als derjenige, wie du dich mir gezeigt hast. Schon allein im Universum gezeigt hast. Mit all dem, was ich gerade vorhin gesagt habe. Und darum, ihr Lieben, das, was aus dieser Betrachtung Gottes, und da gibt es viele andere Stellen in der Bibel auch, wo uns Gott vor Augen gestellt wird, mit anderen Beispielen als mit der Schöpfung. Ja? Aber das ist so immer der Schlüssel, wenn wir anfangen, sozusagen in dem, wo wir in diesen Situationen stehen, ja, hat Gott denn meinen Weg vergessen und alle möglichen Dinge, die da kommen, dass wir ihn betrachten, ihn betrachten, ihn betrachten. Und aus der Betrachtung seiner Größe, seiner Herrlichkeit, seiner Gottheit und daraus den Schluss ziehen, wenn er so ist, dann kann er doch gar nicht anders. Versteht ihr? Dann kann er doch gar nicht, sonst würde er aufhören, Gott zu sein. Wenn er sich nicht mehr kümmern würde um die Sterne, dann ist er nicht mehr Gott. Wenn er sich nicht mehr um uns kümmern würde, wäre er nicht mehr Gott. Es ist nicht eine Sache, wo er sozusagen entscheiden kann, will ich das oder will ich das nicht. Nein, das gehört zu seiner Gottheit. So stellt er sich vor. Er sagt, schaut doch auf diese Sterne, ich zähle sie alle. Ich kenne sie alle, das ist mein Wesen. Das ist nicht ein Hobby von mir und sonst die ganze Zeit vergesse ich sie. Nein, nein, nein.
Ich kümmere mich um sie. Ich weiß genau um alles Bescheid. So auch um euch. Ich kann gar nicht anders. So bin ich. Ihr Lieben, das ist etwas, was mich wirklich gepackt hat, jetzt auch bei der Vorbereitung dieser Predigt, dass Gott irgendwie sagt, so bin ich. Höre, hast du es nicht verstanden? Siehst du es nicht? So bin ich. Und darum muss letztlich jede Anklage gegen ihn verstummen, wenn wir erkennen, ja, so bist du. Und es anerkennen, dass er so ist. Und von daher dann dieses, was im Psalm 73 so formuliert wird, mit dem Dennoch, das Dennoch des Glaubens. Weil ich weiß, wer du bist, deswegen halte ich fest an dir. Dennoch, auch wenn alles den Bach runtergeht und wenn mir alles unter den Fingern zerrinnt und wenn meine ganze Kraft verschwindet und ich nicht mehr weiß, wie ich leben soll, wie ich vollmächtig dienen soll und in welche Fragen auch hinein, dennoch halte ich fest an dir. Wenn mir auch Leib und Seele verschmachtet, heißt es im Psalm 73, bist du trotzdem mein Heil und mein Trost. Du. Und dann heißt es, wenn ich nur dich habe, dann frage ich nichts mehr nach Himmel und Erde. Dann sind die Umstände, in denen ich bin, nicht mehr das Entscheidende, wenn ich nur dich habe. Aber das sagt nur einer, der erkannt hat, wer Gott ist. Und darum, ihr Lieben, überall dort, wo wir solche Phasen erleben, solche Stunden erleben, solche Tage, Wochen, Monate erleben, es ist so wichtig, dass wir ständig unseren Blick auf diesen unvergleichbaren Gott, auf diesen unvergleichbaren Gott legen. Denn aus diesem Blick auf ihn kommt dann das, was hier steht, dass er sozusagen dann, wer auf ihn harrt, der bekommt neue Kraft. Neue Kraft, den Weg mit dem Herrn weiterzugehen in jeder Situation des Lebens. Das brauchen wir. Wir brauchen Kraft in jeder Situation des Lebens, wie sie auch immer ausschaut, mit Gott zu gehen. Dazu brauchen wir Kraft. Und das schenkt er. Wenn wir nur auf ihn harren, unseren Blick nicht aufhören, ihn anzuschauen, wer er wirklich ist. Und dann, wenn wir nicht nur neue Kraft bekommen, wir werden auffahren mit Flügeln wie Adler. Das heißt, wir werden fliegen. Fliegen heißt in diesem Sinne auch, wir werden Hindernisse überwinden. Wir werden Überwinder. Es gibt kein Hindernis, das vor uns ist. Kein Berg, der vor uns sein könnte. Keine Ohnmacht, die so groß ist, dass wir sie nicht überwinden könnten mit ihm. Wir werden auffahren mit Flügeln wie Adler. Das ist nicht der Welt enthoben werden, sondern wir werden, die Hindernisse dieser Welt werden nicht mehr uns behindern können, unseren Weg zu vollenden. Und darum heißt es, wir werden laufen und nicht müde werden. Das heißt, wenn man es in der Sprache von Paulus redet, wir werden anfangen, wieder neu in der Laufbahn unseres Lebens zu laufen und dem Ziel nachjagen und nicht wie eine Schildkröte auf der Erde sozusagen dahin kriechen und nie wissen, ob wir jemals unser Ziel erreichen. Wir werden nachjagen, aber dazu brauchen wir diese Kraft. Wenn wir nur ein größeres Bewusstsein hätten und uns immer wieder füttern von dem, wie Gott sich uns vorstellt. Allein, wenn wir nur diesen Aspekt der Schöpfung betrachten, und er begrenzt sich hier darauf, Gott, dann ist da schon so viel Offenbarung drinnen. Und Gott selbst beschreibt ja sozusagen auch diese Schöpfung, was sie für ihn bedeutet. Da ist schon so viel Offenbarung drinnen, dass wir das Wesen Gottes erkennen und sagen müssen, so ist Gott. Nicht so, es könnte er sein oder hoffentlich ist er so, sondern so ist Gott. Und weil er so ist, kann er gar nicht, weil es seinem Wesen entspricht. Er würde, wenn er sich nicht um dich kümmern würde, wenn er dir nicht Kraft geben würde, wenn er nicht dich zum Fliegen bringen würde, wenn er nicht dich dazu bringen würde, dass du wieder nachjagst mit Freude dem Ziel, wenn er das nicht könnte oder nicht wollte, wäre er nicht mehr Gott. So ist das mit unserem Gott. Und das ist etwas, wo Gott sozusagen, wenn er sich so vorstellt, dann will er glauben in unserem Herzen, wie tief auch unten wir sind, dass wir nicht da hinunterschauen auf diese Dinge, die da sind, sondern hinaufschauen auf ihn. Von ihm her wird das passieren. Es wird passieren. In jeder Situation unseres Lebens. Das heißt nicht immer, dass er alles von uns wegnimmt, was für uns unangenehm ist. Aber wir werden das erleben. Kraft im Vorangehen. Wir werden erleben, dass wir Hindernisse überwinden, das heißt Überwinder werden. Wir werden erleben, dass wir mit seiner Kraft dem Ziel nachjagen können. Genau um diese Dinge geht's ja. Und das sind manchmal schwere Zeiten, die wir damit ihm erleben, aber er kann gar nicht anders, als vor allem denjenigen, die er sozusagen geschaffen hat. Nämlich dieses Wort bara, wenn ich das noch dazufügen darf, jetzt zum Schluss. Das geht ja auch ins Neue Testament hinein. Auch wir als wiedergeborene Christen sind eine Neuschöpfung. Gott hat uns geschaffen als neue Menschen. Ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Schöpfung. Geschaffen von Gott. Auch wir sind durch sein Wirken, das man bara nennt, sozusagen eine neue Schöpfung. Wie könnte Gott diejenigen, die er erschaffen hat, so wie das Volk Israel und so wie die Glaubenden aus den Nationen, wie könnte er uns vergessen? Das ist unmöglich. Die Unvergleichbarkeit dieses Gottes, die mag unser Herz und darf unser Herz und soll unser Herz immer wieder neu so erfüllen und erfassen. Und das tue ich viel zu wenig. Das war eine riesige Herausforderung, dieser Text. Für mich ganz neu. Mein Augenmerk auf diese Selbstdarstellungen Gottes zu legen. Da gibt es ja andere auch in der Bibel. Aber auch immer wieder weg von Trübnis und trüben Gedanken hin zu der Offenbarung, wer Gott wirklich ist. Und es einsickern zu lassen in unser Leben hinein, wer Gott ist, wer Gott ist, wer Gott ist. Und wenn er wirklich Gott ist, so wie er sich uns dargestellt hat, dann kann er gar nicht anders, weil das seinem Wesen entspricht, sich um uns zu kümmern. Er kann sich von uns abwenden, wenn wir uns von ihm abwenden durch Sünde. Und er sagt manchmal, ihr macht mir Mühe mit euren Sünden. Das ist eine ganz andere Geschichte jetzt, ja, von dem rede ich nicht. Das ist ein anderes Thema, das ist wichtig. Wir können Gott ermüden mit unserer Sünde. Aber er ist nie müde, uns zu helfen. Und wenn wir Buße tun und auf ihn harren und so weiter, dann ist er da. Er kann gar nicht anders. Und wir dürfen uns auf ihn verlassen. Auf diesen unvergleichbaren Gott. Amen.